Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister, guten Morgen. Wie gut sind die Tarife der privaten Krankenversicherung? Die Stiftung Warentest hat ganz frisch getestet. Das ist eines unserer Themen. Wir fragen, wann eine gebrauchte Heizung eine gute Lösung sein könnte. Und Selbstschuld, wenn Betrüger unsere Konten leerräumen. Wie kriegen wir in Zukunft unsere Häuser und Wohnungen warm? Mit möglichst wenig Kohle und Öl und Erdgas. Mit Strom. Die Wärmepumpe ist ein heißer Kandidat. Und mit Abwärme von Kraftwerken. Oder mit Geothermie. Denn je tiefer man in die Erde reinbohrt, desto wärmer wird es da. In Bayern läuft etwas, was vielleicht wirklich ein Durchbruch werden könnte für die kommunale Wärmeplanung mit Geothermie. Michael Watzke hat, Achtung, nachgebohrt.
Ist das hier Oberbayern oder eine Bohrinsel in der Nordsee? Wer auf dem knapp 50 Meter hohen Derrick der Firma Ever steht, fühlt sich wie auf dem Meer. Derrick nennt man in der Öl- und Gasförderbranche einen Bohrturm.
Der Top Drive beim sogenannten Derrick wird hochgezogen und jetzt wird gerade ein Teil des Bohrgestänges nach oben gezogen.
Ever-Mitarbeiter Leonard Kerkeling deutet auf drei Stahlrohre, je 9 Meter lang, die Gesteinsschlamm aus mehr als 4000 Metern Tiefe ans Tageslicht fördern. Dieses sogenannte Bohrklein besteht hauptsächlich aus Kalkstein und ist mit heißem Wasser versetzt, das an der Oberfläche verdampft. Daniel Mölk, Geschäftsführer der Ever GmbH, erklärt das Prinzip dieses Geothermiekraftwerks.
Im Grunde bauen wir einen sehr tiefen Wärmetauscher. Um diesen zu bauen, bohren wir mit 2 Stammbohrungen vertikal in unser Zielgestein runter und fächern dann dort in einer Tiefe von 3,5 bis 5 Kilometern diese Bohrung auf in viele einzelne Bohrungen, wo wir jeweils 2 Bohrungen miteinander verbinden und dadurch sehr viele Wärmeschleifen erzeugen, durch die die Wärme dann gewonnen werden kann.
Der Everloop ist ein Geothermiekraftwerk mit Schleife, genauer gesagt 4 Schleifen, in sich geschlossen, insgesamt 320 Kilometer lang, die längste Geothermiebohrung der Welt.
In Geretsried haben wir schon unsere ersten Vertikalbohrungen in unser Zielgestein abgeschlossen und auch schon in Horizontalbohrungen aufgefächert. Wir haben unsere Technologiemeilensteine alle erfüllt, indem wir die Schleifen miteinander verbunden haben, diese Bohrungen versiegelt haben und den sogenannten Thermosiphon-Effekt auch schon nachweisen konnten.
Der Thermosiphon-Effekt bedeutet, Wasser, das sich in 4000 Metern Tiefe erhitzt, steigt von selbst nach oben, ohne teure Pumpen. Wenn das warme Wasser an der Oberfläche seine Energie abgegeben hat, fließt es abgekühlt wieder in den Untergrund. Ein Kreislauf entsteht. Eigentlich sollte der Everloop schon Ende 2024 ans Heizungsnetz der Gemeinde Geretsried gehen. Doch bei den vertikalen Bohrungen verkantete sich mehrfach der Bohrkopf. Nun soll das Kraftwerk Mitte dieses Jahres erstmals Strom produzieren, verspricht Ever-Geschäftsführer Mölk.
Jetzt konzentrieren wir uns darauf, diese Erfolge immer weiter zu wiederholen. Und immer besser und schneller und dadurch auch billiger zu werden.
Billig ist der Everloop bisher nicht. Mindestens 350 Millionen Euro wird die Geothermieanlage voraussichtlich kosten. Davon sind knapp 100 Millionen Euro Fördergeld der EU. Jede Verzögerung und Komplikation verteuert das Projekt weiter. Die Arbeiter bohren 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Die kanadische Firma Ever, die aus der Öl- und Gasförderung kommt, sucht in Oberbayern händeringend nach Fachkräften. Ein Problem dabei, der Staat schreibt vor, dass Arbeiter und Ingenieure in Führungspositionen Deutsch sprechen müssen. In der Bohrbranche jedoch spricht man überwiegend Englisch, sagt Ever-Geschäftsführer Mölk.
Wir brauchen mehr Spezialisten. Wir müssen uns alle zusammen um mehr Nachwuchs und die Anerkennung von eingewandertem Fachpersonal kümmern.
Von außen betrachtet sieht das Everloop-Projekt in Geretsried ähnlich aus wie andere Geothermieanlagen. Aber es unterscheidet sich von herkömmlichen Erdwärmekraftwerken in 2 entscheidenden Punkten.
Erstens, wir bohren nicht nach Thermalwasser, sondern fördern die Wärme ausschließlich in einem geschlossenen System. Zweitens, wir haben dadurch kein Fündigkeitsrisiko.
Das Fündigkeitsrisiko ist der Hauptgrund, warum viele Kommunen in Deutschland bisher vor der Geothermie zurückschrecken. Denn es kann passieren, dass sie mehrere Millionen Euro in eine Probebohrung investieren und dann kein Thermalwasser finden. Das Geld ist dann futsch. Hier verspricht Ever Abhilfe. Die Loop-Technologie soll fast überall funktionieren, weil sie kein warmes Wasser benötigt, sondern nur warme Gesteinsschichten. Und die gäbe es überall, je tiefer man bohre, so Ever. Deshalb sei der Loop auch keine Konkurrenz zu klassischer Erdwärme mit Thermalwasser, sondern eine Ergänzung. Bisher hat Ever allerdings noch nicht bewiesen, dass der Loop funktioniert und wirtschaftlich ist. Eine Demonstrationsanlage im kanadischen Alberta ist genau das, eine Demonstrationsanlage ohne endgültigen Beweis. Die Anlage im oberbayerischen Geretsried ist der Lackmustest für die Technologie. Bayern sei ein gutes Pflaster für Geothermie, sagt Ever-Geschäftsführer Mölk. Erstens wegen der vorteilhaften Geologie im bayerischen Molassebecken und zweitens wegen der Politik.
Bayern hat viel Erfahrung mit der tiefen Geothermie, verfolgt auch schon seit längerem ambitionierte Ziele. Dadurch stoßen wir dort auf eine positive Grundstimmung und auch Offenheit gegenüber unserer neuen Technologie.
Jetzt muss sie nur noch funktionieren.
Und jetzt sprechen wir erstmal über eine alte Technologie, denn die Heizung, dass sie kaputt geht, das kann ja jeden treffen. Dann sagt der Installateur, da ist wirklich nichts mehr zu machen. Und jetzt, ob und wann Fernwärme kommt, ist oft noch nicht klar. Und eine Wärmepumpe wäre erstmal eine große Investition. Was eine gute Alternative sein kann, übergangsweise eine gebrauchte Öl- oder Gasheizung einbauen. Kai Rüßberg weiß, wann und wie man es anstellt.
Bei der Bochumer Wohnungsbaugesellschaft VBW gibt es ein großes Lager für Heizungen. Dort werden Geräte eingelagert, die bei Baumaßnahmen ausgetauscht wurden, sagt Sprecher Dominik Neugebauer.
Die meisten Anlagen nutzen wir einfach weiter, Zweitverwertung. Und das ist, glaube ich, auch ökologisch nachvollziehbar, weil man muss ja nicht alles wegschmeißen, was noch gut ist.
Gute Gebrauchtheizungen fallen an, wenn ein Haus auf Fernwärme umgestellt wird oder eine ganze Siedlung komplett saniert und mit geänderter Technik ausgestattet wird.
Die werden eingelagert für zum Beispiel Ersatzteile, fällt immer mal was an. Das Zweite ist, das geht an Generalunternehmen, also das sind die Unternehmen, die für uns dann auch sozusagen bauen und Projekte vorantreiben, dass die das wiederum nutzen als sozusagen Ersatz. Bauteile und dann sozusagen andere Anlagen ausstatten. Oder der dritte und folgerichtige Schritt ist dann natürlich, die werden nicht nur eingelagert, sondern es gibt ja auch mal Defekte, dass man dann Einzelteile nimmt und die dann sozusagen wieder in andere Lagen verbaut. Weil auch gewisse Teile gar nicht mehr produziert werden und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir diese Teile auch weiterhin haben.
Was beim Immobilienunternehmen bereits zu Kosteneinsparungen führt, ist bei privaten Haus- und Wohnungseigentümern noch absolut die Ausnahme. Denn bislang gibt es auf dem freien Markt nur selten gebrauchte Gasheizanlagen zu kaufen. Daniel Schäfer von der Intec GmbH in Sachsen ist einer der wenigen Händler. Er meint, dass die Installationsbetriebe lieber Neugeräte als günstige Gebrauchtgeräte einbauen.
Bei den Heizungsbauern, bei denen steht einfach immer im Vordergrund, diese zu entsorgen. Da ist der Gedanke gar nicht da, diese weiter zu verwenden. Gerade jetzt im Zuge der Rezession, in der wir uns ja befinden, sind diese natürlich auch immer mehr am Erhalt ihrer Anlagen sozusagen interessiert und dadurch setzt sich auch jeder Kunde damit auseinander.
Nicht jeder Installationsbetrieb ist bereit, so ein Gebrauchtgerät einzubauen. Denn einerseits verdienen Installationsbetriebe an den Provisionen, die ihnen der jeweilige Gerätehersteller beim Einbau einer neuen Heizanlage zahlt. Zum anderen wollen viele Betriebe keine gebrauchten Gasthermen einbauen, über deren Zustand sie nicht genau Bescheid wissen. Bei der Firma Intec werden deshalb alle Gebrauchtanlagen vor dem Weiterverkauf geprüft. Dabei handelt es sich teils auch um Geräte, die nur wenige Jahre gelaufen sind, erklärt Schäfer.
Das ist ja letzten Endes auch die Ressourcenverschwendung, von der wir oft profitieren, ne? Dass in so einem genannten Objekt zum Beispiel dann Anlagen ausgebaut werden, die erst vor 2 Jahren erneuert werden, weil jetzt eben die Fernwärme kommt, ne? Und dann sind wir halt da.
Bevor private Hauseigentümer eine Altheizung kaufen, sollten sie den Umbau mit ihrem Schornsteinfeger besprechen. Denn der muss prüfen, ob die Anlage die gesetzlichen Bestimmungen einhält, betriebssicher ist und sie genehmigen. Und es ist nicht einfach, überhaupt Installationsbetriebe zu finden, weiß Jan Koch vom Verband Wohnungseigentum von seinen Mitgliedern.
Dass die Heizungsbauer, die Installateure nicht gerne gebrauchte Geräte einbauen, weil sie dafür nicht die Gewährleistung übernehmen wollen und sich zusätzlich ja auch in die Zukunft gerichtet orientieren und auf die anderen Technologien konzentrieren.
Trotzdem werde der Gebrauchthandel mit Heizgeräten einen Aufschwung nehmen, meint Koch. Er rechnet damit, dass schon bald Ersatzteile für ältere Gasheizung nicht mehr lieferbar sind obwohl die Geräte noch einige Jahre weiterlaufen könnten.
Ein anderer Fall, in dem eben gebrauchte Heizungsteile relevant sind, ist für die Reparatur. Wenn in Zukunft eben weniger Gasheizungen produziert werden, dann auch das Ersatzteilgeschäft vielleicht zurückfährt, dann ist es sinnvoll, eben Ersatzteile aus gebrauchten Gasheizungen zu nutzen.
Neugebauer, Schäfer und Koch sind sich in einem einig. Jetzt noch auf den Einbau einer neuen Gasheizung zu setzen, halten sie nicht für sinnvoll.
Um Heizungen aller Art geht es morgen um 10.08 Uhr im Marktplatz. Wann bringen klimafreundliche Heizungen Vorteile? Der Marktplatz morgen um 10.08 Uhr. Kriminelle haben es auf unsere Bankkonten abgesehen und werden dabei immer professioneller. Das Geld ist dann meist weg. Über die neuesten Methoden und wie uns die Banken besser schützen könnten, Selina Rust.
Angelika Brunner aus Landshut ist verwundert. Sie kann ihr Online-Kartenkonto plötzlich nicht mehr öffnen. Sie ruft bei ihrer Sparkasse an, doch es geht keiner ran. Kurze Zeit später wird sie von der gleichen Nummer zurückgerufen. Eine Frau gibt sich als Sparkassenmitarbeiterin aus und rät ihr, ihre Push-TAN-App neu einzurichten. Angelika Brunner macht das. Und kurz darauf ist ihr komplettes Konto leer.
4.154,88 Euro. Es war nicht nur ein Schock, es hat mir auch sehr lange in der Nacht verfolgt, weil für mich ist das viel Geld.
Denn die Betrüger haben auch die SMS der Sparkasse abgefangen, mit der sie die neue App freischalten sollte. Die Sparkasse selbst hat sich über die untypische Sofortüberweisung auf ein ausländisches Konto übrigens nicht gewundert. Stattdessen wirft sie Angelika Brunner grobe Fahrlässigkeit vor. Eine juristische Masche, denn damit unterstellen Banken ihren Kunden, dass sie die einfachsten Vorsichtsmaßnahmen außer Acht gelassen hätten und damit selbst schuld seien. Dabei wird es immer schwieriger, den Betrug auch zu erkennen. Durch KI können mittlerweile Stimmen, Dialekte oder Webseiten täuschend echt imitiert werden, so wie bei Birgit D.
Also ich bekam am 28.12. um 8.46 Uhr eine SMS auf mein privates iPhone, dass meine S-Push-TAN-2-Registrierung am 29.12. abläuft und zur Neuregistrierung sollte ich auf einen Link in dieser SMS klicken.
Der Link führt sie zu einer Webseite, die genauso aussah wie die ihrer Sparkasse. Nachdem sie ihre Zugangsdaten eingegeben hat, war ihr Konto leergeräumt. 5.000 Euro einfach weg. Auch hier sieht die Bank sich nicht in der Pflicht. Sie sei zu keinem Moment in den Betrug eingebunden gewesen. Und jetzt? Laut Gesetz müssten Banken ihren Kunden eigentlich nachweisen, dass sie sich falsch verhalten haben. Das können die Banken aber leicht verhindern, nämlich indem sie ihren Kunden ein typisches Verhalten beim Online-Banking unterstellen. Wenn eine Transaktion mit PIN und TAN durchgeführt wurde, dann hat der Kontoinhaber diese Aktion auch selbst durchgeführt, dem Anschein nach, und hat sich also grob fahrlässig verhalten. Das führt dann dazu, dass jetzt die Kontoinhaber nachweisen müssen, dass sie unschuldig sind, und das ist so gut wie unmöglich. In der Praxis geben die Gerichte meist den Banken recht. Verbraucherschützer wie Dorothea Mohn kämpfen dafür, dass das Gesetz daher klarer formuliert wird.
Im Gesetz soll stehen, klipp und klar, die Beweislast liegt immer bei der Bank. Die Bank muss beweisen, dass der Kunde sich grob fahrlässig verhalten hat.
Auch das EU-Parlament und die EU-Kommission wollen noch dieses Jahr die Regelungen zur Haftung ändern. Die Kunden sollen in Zukunft besser geschützt und Betrugsopfer schneller entschädigt werden. Die Banken und Sparkassen halten von dieser Gesetzesänderung allerdings wenig bis nichts.
Haben Sie mitbekommen, dass im Wahlkampf über die Digitalisierung gesprochen wird? Wenn nicht, dann sind Sie nicht alleine. Dabei gäbe es für Verbraucher und Verbraucherinnen einige digitale Themen, über die es sich lohnen würde zu diskutieren. Zum Beispiel, warum viele Dienstleistungen der Verwaltung immer noch nicht per Mausklick zu erledigen sind. Was also bieten die Parteien an Lösungen an? Johannes Kuhn hat sich schlau gemacht.
Digitale Verbraucherrechte spielen im Wahlkampf bislang keine große Rolle. Der größte Fortschritt für Bürgerinnen und Bürger, sagt Stefan Heumann vom Think Tank Agora Digitale Transformation, liege allerdings auf der Hand.
Für die Bürger besteht natürlich der größte Mehrwert in den Verwaltungsdienstleistungen. Auch für Unternehmen ist das übrigens so. Also es sind Unternehmen und Bürgerinnen, die damit zu kämpfen haben, dass man für viele Dinge noch persönlich am Amt erscheinen muss, dass man sehr viel noch auf Papier ausfüllen muss.
Zu einer schnelleren Verwaltungsdigitalisierung bekennen sich alle Parteien. Die Grünen wollen eine Deutschland-App für Behördengänge einführen. Die SPD verspricht eine vollständig digitale Abwicklung von Amtsgeschäften bis 2030. Die FDP will sich sogar in Richtung Digital Only orientieren. Und die Union möchte, dass alle eine digitale Akte bekommen, in der sie sämtliche relevanten Dokumente bündeln können. Was davon angesichts der komplexen Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Kommunen Realität wird, unklar. Dass die Digitalisierung ein Schlüssel zur Vereinfachung sein kann, auch das ist weitestgehend Konsens. Für Agora-Vertreter Heumann gilt das auch im Bereich der Durchsetzung von Verbraucherrechten.
Zivilklagen online abzubilden, ohne dass ich mir einen Anwalt nehmen muss, direkt beim Gericht einzureichen, dass sie, auch wenn sie geschädigt werden, eben ihre Ansprüche durchsetzen können.
Grüne, FDP, BSW und Linke, sie alle betonen, dass Verbraucher ihre Rechte einfacher durchsetzen müssen. Die Grünen fordern eine bessere Einklagbarkeit, die FDP will mittels automatisierter Verträge Entschädigungen vereinfachen. Gerade im Online-Fernhandel ist die Lage seit der letzten Bundestagswahl komplizierter geworden, auch für Verbraucher. Mit Temu und Shein sind neue chinesische Billighändler auf der Bildfläche erschienen. Auch auf etablierten Marktplätzen wie Amazon und AliExpress tummeln sich viele chinesische Anbieter. Das Problem dabei, die Produkte, die aus China verkauft werden, entsprechen oft nicht europäischen Standards. Von der Kinderjacke mit verzwanzigfachtem Bleigehalt bis zum Nagellack mit vierfach erhöhtem Dioxananteil. Die EU hat zwar die Verantwortlichkeiten von Online-Marktplätzen ausgedehnt und verhandelt gerade eine Zollreform, aber
ich glaube, wir sollten uns von der Idee verabschieden, dass alles an den Grenzen kontrolliert werden kann. Das wird nicht passieren.
Das sagt Stefanie Grunert vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Sie weist darauf hin, dass der Umgang mit den Warensendungen aus China weiterhin lückenhaft zu bleiben drohe.
Es muss anfangen mit bestmöglich sicherstellen, dass bestimmte Produkte gar nicht erst online sind, dass sie gar nicht erst verkauft werden, ich gar nicht die Möglichkeit habe, das zu verkaufen. Dann muss es sicherlich so sein, dass wenn Sachen zum Kauf angeboten werden, dass die Marktüberwachung natürlich die ganzen Plattformen auch automatisiert prüfen können.
In den Programmen spielt das Thema nur bei FDP und Grünen eine Rolle. Und da wäre dann noch das Idealbild des mündigen digitalen Verbrauchers oder auch Bürgers. Denn gerade im Bereich künstlicher Intelligenz stünden wichtige gesellschaftliche Diskussionen an, so Christine Regitz, Präsidentin der Gesellschaft für Informatik.
Das Ganze geht natürlich nur, wenn wir als Menschen, als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes die Fähigkeit haben, diese Welt der Digitalisierung zu bewerten.
In der Realität findet sich die Idee einer altersübergreifenden digitalen Grundbildung in keinem der Wahlprogramme.
Früher haben Hunderttausende Brillenpinguine die Strände am Kap der Guten Hoffnung bevölkert in Südafrika. Das sind die kleinen Pinguine, so 2 bis 3 Kilo schwer, die ein bisschen aussehen, als würden sie eben eine Brille tragen. Jetzt sind nur noch einige tausend Exemplare übrig. Tierschutzorganisationen versuchen, den afrikanischen Pinguin vor dem Aussterben zu bewahren. Stefan Überbach berichtet.
Mittags an einem warmen Sommertag in Table View, einem kleinen Ortsteil im Norden der Touristenmetropole Kapstadt. In den Gehegen der Südafrikanischen Stiftung für den Erhalt der Küstenvögel, kurz SANCOP, ist Fütterungszeit. Mitarbeiterinnen in Gummistiefeln und grünen Anglerhosen verteilen eimerweise Fisch. Die gemeinnützige Organisation kümmert sich intensiv um die afrikanischen Pinguine, denn denen geht es so schlecht wie noch nie. SANCOP-Mitarbeiter Robin Fraser-Knowles.
They've had a 97% drop in their.
Ihre Zahl ist in den letzten 3 Generationen, also seit ungefähr 60 bis 80 Jahren, um 97% zurückgegangen. Bei unserer letzten Erfassung haben wir nur noch etwa 8.600 brütende Paare in freier Wildbahn gezählt.
8.600 breeding pairs in the wild.
Wenn nichts passiert, so die Warnung aus der Wissenschaft, werden die letzten Tiere in 10 Jahren verschwunden sein. Greg Ulofse ist Umwelt- und Küstenmanager in der Provinz Western Cape.
Im Allgemeinen sind die Forscher der Meinung, dass die größte Bedrohung für den afrikanischen Pinguin in der Reduzierung seiner Nahrungsressourcen besteht. Das sind Sardinen und Sardellen, also Fischarten, die auch von Menschen gefangen werden. Die Hauptbedrohung für die Pinguine sind die Überfischung und der Verlust ihrer Brutplätze. Darum sind ihre Bestände Bestände zurückgegangen. Die afrikanischen Pinguine werden im Schnitt 45 cm groß und 3 Kilo schwer, wenn sie gesund sind. Die Tiere in der Sankop-Pflegestation sind das in der Regel aber nicht. Gerade werden hier 19 Brillenpinguine versorgt, die in eine Ölpest geraten waren, was für die Tiere lebensgefährlich ist. Der Kampf um den afrikanischen Pinguin ist auch ein Kampf gegen die Zeit. Denn die 10 Jahre, die nach Ansicht der Wissenschaft noch bleiben, können sehr schnell vorbei sein. Trotzdem glaubt Küstenmanager Greg Olofse, dass die Chance, diese bedrohte Art vor dem Aussterben zu bewahren, nach wie vor existiert.
Also, die Chance existiert, sie müsste nur genutzt werden. Die Brillenpinguine in Südafrika stehen kurz vor dem Aussterben.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Sowohl die gesetzliche als auch die private Krankenversicherung wird für die allermeisten gerade teurer. Und die Verbände sagen, das wird sich auf absehbare Zeit nicht ändern. Wo kriegt man also die beste Leistung für sein Geld? Die Stiftung Warentest hat sich die privaten Krankenversicherungen gerade angesehen. Dieter Nürnberger.
Eine schnellere Terminvergabe, eine bessere ärztliche Betreuung und auch eine umfangreichere Kostenübernahme. Das sind wohl die Erwartungen an eine private Krankenversicherung. Und da es zuletzt auch bei der gesetzlichen Kasse üppige Beitragserhöhungen gab, dürften einige über einen Wechsel nachdenken. Was allerdings gut überlegt sein sollte, sagt Julia Böhnisch vom Vorstand der Stiftung Warentest. Denn per se bietet die private Krankenversicherung nicht den besseren Schutz im Krankheitsfall.
2 von 3 Tarifen haben entweder einen zu hohen Selbstbehalt und das kann dann schnell zu einer sehr hohen Belastung werden. Oder die Tarife sind nicht besser als gesetzliche Krankenkassen. Das heißt, sie weisen tatsächlich Lücken im Gesundheitsschutz auf.
Untersucht wurden anfangs über 1200 Tarife von 35 Versicherern. Doch schnell lichtete sich das Feld. Denn die Warentester formulierten 17 Grundleistungen, die die private Krankenversicherung unbedingt bieten sollte. Ein Rundumschutz, der über dem Leistungsspektrum der gesetzlichen Kassen liegt. Julian Tschudoba hat die Untersuchung geleitet. 2 Beispiele.
Bei ambulanten und stationären Behandlungen sagen wir, muss mindestens bis zum Höchstsatz der Gebührenordnung erstattet werden. Und im Krankenhaus soll gelten mindestens 2 Bettzimmer und die Wahlarztbehandlung. Bei der gesetzlichen wird das Mehrbettzimmer erstattet und der diensthabende Stationsarzt.
Doch schon bei diesen Anforderungen an den privaten Krankenversicherungsschutz fielen rund 2/3 der Angebote durch. Darunter jene Tarife, die mehr als 660 Euro jährliche Selbstbeteiligung durch die Kunden vorsahen. Und zur Überraschung der Warentester zeigte sich auch, dass in Einzelfällen private Anbieter sogar weniger leisten als die gesetzlichen Kassen. Julian Tschudoba.
Dass Kieferorthopädie nach einem Unfall nicht erstattet wurde oder bestimmte Palliativleistungen, Behandlungspflegeleistungen oder auch manche alte Tarife spiegeln noch nicht neue Entwicklungen wider und haben noch keine digitalen Gesundheitsanwendungen.
Es gibt zudem hohe Preisunterschiede. So kann ein mit sehr gut bewerteter Tarif inklusive Pflegeversicherung für 35-jährige Angestellte beispielsweise beim Anbieter Hallische 712 Euro im Monat kosten ohne Selbstbehalt oder auch 1.054 Euro bei der Barmenia mit einer Selbstbeteiligung von 660 Euro im Jahr. Die Höhe des Beitrags in der privaten Krankenversicherung richtet sich nach den konkreten Leistungen des Tarifs, dem Alter und dem Gesundheitszustand des Kunden bei Vertragsabschluss. Kinder und Partner sind im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenkasse nicht mitversichert. Da die Beiträge nicht an das Einkommen gekoppelt sind, liegen sie anfangs meist unter denen der gesetzlichen Kasse. Im Alter aber drohen hohe Beiträge, so Julian Tschudoba.
Wer heute in einem Top-Tarif einsteigt und heute schon ungefähr knapp um die 1.000 Euro zahlt als 35-jährige selbstständige Person, der muss damit rechnen, bei Renteneintritt deutlich über 2.000 Euro zu bezahlen jeden Monat. Deswegen bleiben wir bei einer Einschätzung, dass die PKV etwas für einen exklusiven kleinen Kreis ist, etwas für Beamte und etwas für sehr gut verdienende Angestellte und Selbstständige mit einem ausreichenden Finanzpolster im Alter.
Und noch eines sollten Interessenten wissen. Wer einmal privat versichert ist, kommt nur schwer zurück in die gesetzliche. Und nach dem 55. Geburtstag ist der Wechsel zurück fast unmöglich.
Die Stiftung Warentest hat die privaten Krankenversicherungen getestet. Damit geht Umwelt und Verbraucher im Deutschlandfunk zu Ende. Die USA und Russland zurren fest, was aus der Ukraine wird, demnächst und Deutschland und die EU bleiben weiterhin außen vor. Was das bedeutet, das wird gleich Christoph Heinemann eruieren hier in der Sendung Informationen am Mittag. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Tschüss.